Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben.
Fußball Inside.
Alles bla 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 ist das.
Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
Ja, es ist Freitag, das heißt, wir sind ein bisschen spät dran, aber das heißt nicht, dass wir nicht sonderlich motiviert sind oder keinen Bock haben, ganz im Gegenteil. Und deswegen rede ich auch nicht lang drum herum, sondern sage direkt erstmal Hallo Dominik Loth, Hallo Marian Laske.
Ja, hallo, moin.
Ja, ich bin Timo Düngen, bin der Mann aus dem Radio in dieser Runde und während Dominik und ich relativ gemütlich drinnen sitzen, scheint bei Marian im Hintergrund die Sonne. Allerdings, das war es dann auch, was bei dir so die Gemütlichkeit ist. Du bist auf dem Rastplatz oder wo bist du gerade? Auf jeden Fall auf dem Weg ins Dortmunder Trainingslager. Wo erwischen wir dich?
Genau, noch auf der A45 Richtung Süden. Und bin gerade am Rastplatz. Habe irgendwie nicht den schönsten gefunden. Eigentlich finde ich, gibt es auch nettere, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Genau, sitze aber immerhin in der Sonne, weil das Wetter ist ja sehr schön überall in Deutschland und auch hier. Irgendwo zwischen Frankfurt und Süden. Ich kann es gar nicht genau sagen. Auf jeden Fall A45 noch. Und ja, ich fahre in die Schweiz gerade.
Ja, was sagt das Navi? Wie lange brauchst du da noch?
Es sind noch so 5 Stunden, wenn ich gut durchkomme. Ungefähr.
Oh ja, das geht ja, ne? Fast.
Würde ich auch sagen.
Ja, was erwartet dich im Dortmunder Trainingslager und was erwartet die Mannschaft?
Weiterhin eigentlich eine relativ seltsame beziehungsweise spezielle Vorbereitung, wie es ja meistens nach großen Turnieren ist. Jetzt kommt aber nochmal hinzu, dass auch ein neuer Trainer da ist mit Marco Rose, der ja eigentlich natürlich auch seine Ideen der Mannschaft vermitteln will. Aber es fehlen halt noch die Nationalspieler, die sollen nach und nach im Trainingslager dazukommen, außer Jude Bellingham und Thomas Delaney, die anderen, die halt schon früher ausgeschieden sind, sollen kommen. Deswegen sind einige U23-Spieler dabei, auch ein paar Talente, weil der Kader einfach noch so dünn ist, weil so viele im Urlaub sind, hat Rose den Kader aufgefüllt. Und da bin ich mal gespannt. Also es bleibt eben, wie gesagt, eine komplizierte Vorbereitung, in der Rose Stück für Stück auch Dinge dann wieder neu erklären wird müssen, weil neue Spieler dazukommen. Und weiterhin ist ja die Frage, was ist jetzt mit einem Ersatz für Jadon Sancho, der ja auch noch nicht final gefunden wurde.
Aber immerhin scheint da ja Bewegung reingekommen zu sein. Also niederländische Medien haben ja berichtet, dass sich der BVB mit dem PSV Eindhoven geeinigt hat. Also knappe 30 Millionen Euro Ablöse, Bonuszahlung, 5-Jahres-Vertrag für Daniel Malen. Kannst du da schon was Genaueres sagen oder was da wirklich hinter steckt?
Nee, ehrlich gesagt noch nicht. Ich weiß es nicht genau. Also klar ist, Dortmund will den Spieler und die ganze Zeit war es ein bisschen komplizierter, weil Dortmund eben keine 30 Millionen so gerne zahlen will. Eindhoven darauf aber gepocht hat, sprich, ja, wie das denn so ist bei einem Poker, man nähert sich nach und nach an. Also ist gut möglich. Ich gehe auch davon aus, dass dieser Transfer auf jeden Fall klappen wird. Ich habe jetzt aber noch nicht die Infos, die da die niederländischen Medien dann anscheinend haben. Mal schauen. Also ich gehe schon davon aus, dass Dortmund Daniel Malen holen wird. Zumindest ist noch nichts zu irgendeiner bestimmten Alternative durchgedrungen. Also Dortmund möchte diesen Spieler, das sagen ja auch die Verantwortlichen, zwar verklausuliert, weil sie noch nicht so ganz mit der Sprache rausrücken, aber Dortmund versucht das. Dortmund will nicht zu viel bezahlen. Mal schauen, wann es dann soweit sein wird.
Aber das, was du angesprochen hast, das hat mich irgendwie so aus der Ferne auch immer so ein bisschen verwundert, dass nie mal irgendwie auch nochmal so Alternativnamen so reingeworfen wurden. Also okay, wir haben mal über Bailey gesprochen, aber so richtig, dass da nochmal so ein bisschen gepokert wird, ja, wir könnten aber auch einen anderen holen, das ist dann irgendwie nicht so durchgedrungen.
Zumindestens, also entweder die Verantwortlichen haben tatsächlich irgendeinen verrückten Geheimplan, von dem noch keiner was rausgefunden hat. Das glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Kam in den Gesprächen schon immer durch, dass es vor allen Dingen dieser Spieler sein wird, den die Dortmund auf dem Zettel haben als einen Ersatz und auf den es sich dann auch zugespitzt hat. Ja, viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Also die Dortmunder haben sich Daniel Malen ausgeguckt und er möchte kommen. Ja, jetzt sind es da noch so die Feinarbeiten, damit das Ganze am Ende nicht zu teuer wird. Denn weiterhin ist ja auch die Corona-Krise da, die so einen Verein belastet.
Sollte es jetzt wirklich auf die 30 Millionen hinauslaufen, das ist ja die Summe, die angeblich aus Eindhoven immer gefordert wurde, wäre der BVB dann aus deiner Sicht eingeknickt oder war das eh vorher einfach nur so ein bisschen, man kann es ja mal probieren, den Spieler günstiger zu bekommen?
Ja, es ist ja immer die Frage, wie es dann am Ende läuft. Also es werden am Ende sicherlich nicht die 30 Millionen sein, dann kann man aber vielleicht mit möglichen Bonuszahlen auf so eine Summe kommen, so wie das ja dann meistens immer ist in den Verhandlungen. Sprich, wenn dies und dies erreicht wird, die und die Einsätze, dann kriegt der abgebende Verein noch mal ein bisschen mehr. Das drückt ein bisschen das Risiko für den Verein, der ihn kauft. Gleichzeitig kann dann auch, wenn der Spieler die Erwartung erfüllt, ist dann halt auch der abgebende Verein zufrieden. Ist ja so ein bisschen wie mit Manchester United. Da hat Dortmund dann eine Höchstforderung von 90 Millionen gesetzt. Manchester United, also für Jadon Sancho, Manchester United wollte unter 80 Millionen. Dann nähert man sich an, dann landet man irgendwie bei 85. Dann geht es darum, über wie viele Jahre das bezahlt wird. Mit möglichen Bonuszahlen könnte es dann noch mal ein bisschen mehr werden. Also am Ende ist es ja immer so ein gewisses Hin und Her, so dass jeder Verein damit ganz gut leben kann. Klar war für Dortmund immer, der Transfer soll so im Rahmen zwischen 20 bis 30 Millionen, also der Ersatztransfer für Jadon Sancho stattfinden. Sprich, man will nicht alles wieder investieren, weil man eben auch eine Menge Schulden durch die Corona-Krise eingefahren hat und ja immer noch nicht so genau weiß, wie jetzt die kommende Saison läuft. Sprich, ob da nicht dann doch wieder Geisterspiele drohen. Das weiß man ja noch nicht. Das heißt, da wollte der Verein jetzt auch nicht zu viel Geld investieren und zu hoch ins Risiko gehen. Trotzdem ist das natürlich eine enorme Summe. Das sollte man jetzt auch nicht vergessen. Das ist schon eine hohe Ablösesumme, die Dortmund auch nicht so oft bezahlt. Also es wird natürlich dann auch ein gewisser Druck auf Daniel Malen lasten. Hinzu kommen noch die Vorarbeit, die Jadon Sancho geleistet hat, sprich der ja wirklich sehr, sehr viele, sehr gute Auftritte im Dortmunder Trikot hingelegt hat. Da darf man dann gespannt sein, wie sich Daniel Malen einlebt.
Dann schauen wir mal, wann da vielleicht Vollzug gemeldet wird. Bei den Abgängen, ja, es ist auch noch so ein bisschen ruhig beim BVB. Ich meine, ich weiß nicht, wie oft wir jetzt in den letzten Wochen über Roman Bürki gesprochen haben. Da ist auch noch nicht so wirklich Bewegung drin, ne?
Nee. Kann man auch nicht mehr sagen. Transferperiode geht noch ein bisschen.
Ja, wir gut,
haben ja schon häufiger drüber gesprochen. Roman Bürki will sich sicherlich nicht als Nummer 3, der ja dann im Prinzip eigentlich nur noch ist, irgendwie seinen Vertrag aussitzen. Aber er will natürlich auch nicht auf Geld verzichten und dann muss sich halt auch erstmal ein Verein finden, der bereit ist, das zu zahlen. Vielleicht läuft es am Ende auch noch auf eine Leihe hinaus, wer weiß. Also ich finde, da muss man einfach abwarten. So ist das dann halt, wenn so eine Transferperiode so lange geht, die Saison aber nun mal schon mal startet, dann finde ich, kommt es halt immer zu diesen seltsamen Konstellationen, dass ein Spieler noch beim Verein mittrainiert und sich fit hält, bei dem er eigentlich schon nicht mehr zu den Planungen gehört. Und bei Roman Bürki ist das jetzt so der Fall. Ich denke schon, dass sich da irgendwann ein Club finden wird, habe aber jetzt auch noch nichts gehört, dass da irgendein sehr, sehr konkretes Interesse sich gerade anbahnt.
Du hast eine Laie angesprochen bei Roman Bürki, da steht ja auch eine Laie so ein bisschen im Raum von Tigges an den ersten FC Köln. Wird das aus deiner Sicht Sinn machen, den jungen Stürmer
da zu verleihen? Ja, also für Steffen Tigges in meinen Augen auf jeden Fall, weil es ist halt einfach schwierig, viele Einsatzzeiten im Bundesliga-Trikot bei Borussia Dortmund zu sammeln. Da ist nun mal zum einen Erling Haaland, der natürlich immer gesetzt ist. Dann ist da eben noch ein Youssoufa Moukoko. Dann kann ja wohl Daniel Malen kann ja auch vorne spielen. Also der hat ja auch so beide Fähigkeiten, sowohl im Zentrum als auch auf der Außenbahn zu spielen. Sprich, dann wird es schon sehr eng für Steffen Tigges, auf Einsatzzeit zu kommen. Was natürlich wieder trotzdem ein Problem dann im Dortmunder Kader wäre, dass dann weiterhin halt ein großer Stürmer vorne fehlt, beziehungsweise Erling Haaland ist groß, hat aber jetzt auch noch nicht so diese typischen Fähigkeiten, dass er auch mal einen langen Ball festmachen kann. Er verbessert sich da immer mehr und man hat ja schon in der letzten Saison da enorme Fortschritte gesehen. Aber so diesen typischen, wuchtigen, großen Strafraumstürmer, sag ich mal, den hat Dortmund dann halt nicht im Kader. Das hat sich ja schon in der letzten Saison manchmal gezeigt, gerade als Erling Haaland dann halt mal eine Zeit lang verletzt war und dann halt viel auf den Schultern von Youssoufa Moukoko lastete. Aber diese Lücke wird dann eher nicht mehr gefüllt, weil man ja auch sagen muss, dass Steffen Tigges natürlich ein sehr guter Stürmer ist, aber für das Niveau, auf das Dortmund will, reicht es dann ehrlicherweise auch nicht. Das muss man schon so klar sagen.
Dann lass uns noch einmal ganz kurz jetzt aufs Trainingslager blicken, das ja jetzt bevorsteht. Es ist das erste Trainingslager dann unter Marco Rose. Das wird für dich ja wahrscheinlich auch sehr, sehr spannend sein, zu sehen, wie arbeitet der Marco Rose jetzt in Dortmund, ne?
Ja, klar. Also man hat schon ein bisschen was gesehen. Er hält halt bei Trainingseinheiten wirklich sehr, sehr häufig an, korrigiert Laufwege, korrigiert, sagt, wie er anlaufen will, wie er verteidigen will. Ja, wie er hinten rausspielen will, also sehr detailreich, sehr kleinteilig, immer wieder Korrekturen, finde ich persönlich sehr gut, weil es eben der einzige Weg ist, dass irgendwann so etwas nahezu ohne Probleme klappt, dann geht es nur so und auf dem Weg befindet sich gerade Marco Rose. Also bis jetzt hat man vor allen Dingen das Arbeiten gegen den Ball gesehen bei den Trainingseinheiten, bei denen wir zuschauen durften. Genau, das Problem ist halt, es kommen neue Spieler hinzu, der muss das nochmal beibringen. Aber vor diesem Problem stehen halt alle Top-Clubs, das muss man halt auch mal sagen. Da hilft ja auch kein Lamentieren. So, das ist halt immer so nach einem großen Turnier, wenn man sich den FC Bayern mit Julian Nagelsmann anguckt, der ist auch sehr, sehr, sehr kompliziert gestartet mit einem Kader, ja, wo man manche Spieler gar nicht kannte, weil sie irgendwie aus dem Nachwuchsbereich kamen. Von daher, das gehört halt nun mal dazu. Sollte aber halt jedem bewusst sein, dass es vielleicht auch ein bisschen Zeit braucht, bis man dann wirklich sehen kann, ob der Roseweg fruchtet. Also man sollte wahrscheinlich in den ersten Spieltagen jetzt keine Wunderdinge erwarten. Das wird ein bisschen dauern. Das Problem ist natürlich immer während einer Saison, wenn dann die englischen Wochen kommen, bleibt eben halt auch wenig Zeit für tatsächlich solche Trainingseinheiten, wie sie jetzt gerade stattfinden, weil dann geht es halt auch viel immer nur um Regeneration. Aber ja, so ist das halt bei einem Top-Club. Das hat er sich ja auch so ausgesucht.
Ganz genau. Dann würde ich sagen, wechseln wir zum VfL Bochum rüber, denn der VfL, der ist schon im Trainingslager in Südtirol. Und Dominik, da gab es jetzt natürlich die Schwierigkeit, dass Thomas Reis aus privaten Gründen kurzzeitig abgereist ist. Wie sehr stört das so eine Vorbereitung? Also das sollte natürlich ja schon nicht sein, dass der Cheftrainer mal kurz die Biege macht.
Nee, das absolut nicht. Und das wird auch mit Sicherheit ein triftiger Grund sein, warum er abreisen musste. Ich kann mir aber vorstellen, dass das alles so detailreich ausgearbeitet ist mit seinen Co-Trainern, dass kaum ein... Ich glaube, zum Beispiel Co-Trainer Markus Gerhaus, der wird das alles steuern können, leiten können. Und dass das jetzt nicht so schwer ins Gewicht fällt. Natürlich hätte sich Thomas Reis mehr Zeit mit seinen Spielern gewünscht, aber... Wir wissen ja auch noch nicht, wann er wieder zurückkommt. Das ist auch noch offen, ob er jetzt zum Testspiel am Samstag gegen Turin wieder dabei ist oder ob es etwas länger dauert. Aber ich glaube, das fällt nicht so sehr ins Gewicht.
Eine Sache, die beim VfL natürlich auch immer jetzt noch besprochen wird, sind logischerweise die Neuzugänge. Thomas Reis hatte wohl eine Wunschliste von 2 bis 3 Spielern, die er abgegeben hat. Und dazu war ja auch Hans-Peter Philis, der Vorstandsvorsitzende des VfL Bochum, bei uns im WAZ Live Talk und hat da Folgendes zu den Neuzugängen gesagt, zu den potenziellen.
Es ist nicht nur alleine das Präsidium oder der Vorstandsvorsitzende, der diesen Wunschzettel von Herrn Reis bekommen hat, ist natürlich auch Ilja Kenzig und Sebastian Schinzelort. Wir sind da natürlich immer im Austausch. Wir sind auch sehr intensiv in Verhandlungen und Gesprächen mit potenziellen Verstärkungen. Wir gehen aber davon aus, dass noch was kommen wird. Wir haben sehr, in Anführungsstrichen, kaufmännisch solide geplant, haben aber auch gesagt, wir müssen noch ein bisschen Platz haben, um Neuverpflichtungen finanzieren zu können. Natürlich können wir und werden wir keine Millionentransfers umsetzen. Ganz im Gegenteil, wir werden wieder die Spieler zu uns holen, die zu uns passen. Nicht nur menschlich, sportlich, sondern letztendlich auch finanziell.
Dominik, ich weiß nicht, ob du die Liste auch bekommen hast. Welche 2 bis 3 Spieler dürften denn da draufstehen? Vor allem für welche Position?
Ich habe die Liste auch bekommen, natürlich. Hat mir alles auch geschickt per WhatsApp und habe meine Anmerkungen dazugegeben. Ja. Nein, ich habe leider keine Einsicht in diese Liste. feststeht ja, dass noch ein Linksverteidiger gesucht wird und dass einer im zentralen Mittelfeld noch gebraucht wird, der Robert Juhl ersetzt. Ja, zumindest der Linksverteidiger soll ja jetzt demnächst kommen. Also soweit sind die Spekulationen ja schon. Wann genau, weiß man auch nicht. Aber da soll jetzt schon was passieren. Und zentral vorne im Mittelfeld ist immer noch offen. Das weiß man auch noch nicht. Mir ist gerade aufgefallen, wie sehr ich dieses Wort intensiv liebe in intensiven Gesprächen. Dass in diesem Punkt immer so weit kommen. Ne? Das sagt alles und nichts. Also ich würde schon gerne auch wissen, wie intensiv die Gespräche sind. Und ja.
Ja, zu diesen intensiven Gesprächen werden wir noch kommen, denn es gibt ja noch eine weitere Baustelle des VfL Bochum, wo ja seit Jahren intensiv gesprochen wird. Aber wenn wir noch kurz auf die Neuzugänge gucken, die noch kommen sollen, also ich meine, wenn dann schon auch gesagt wird, wir können nicht viel Geld ausgeben, eigentlich können wir überhaupt kein Geld ausgeben. Wie schwierig ist das für einen ja jetzt Erstligisten, dann auch wirklich brauchbare Leute zu kriegen, die einen ja verstärken? Also das ist ja schon fast nahezu unmöglich.
Ja, denke ich auch, dass es sehr kompliziert ist in dem Transfergeschäft jetzt gerade. Die Spieler, die sie geholt haben, die waren entweder auf Leihbasis oder ablösefrei, wie Takuma Asano, der einen Verein gesucht hat, dann nochmal in der Bundesliga spielen wollte und genau beim VfL Bochum dann den richtigen Adressaten für seinen Wunsch gefunden hat. Das ging also gut über die Bühne, aber wie es jetzt damit aussieht, zum Beispiel gab es ja Gerüchte um Elvis Rekspetay, ob der der müsste halt für eine Summe dann freigekauft werden oder ausgeliehen werden. Das wird dann alles sehr kompliziert, denke ich. Ne?
Was das Ganze natürlich erleichtern würde, wäre noch ein bisschen frisches Geld von außerhalb. Und ich kann mich nur erinnern, wir hatten vor, also mittlerweile ist das über 2 Jahre her, hatten wir Ilja Kenzig auch bei uns im Podcast. Und der hat damals schon erzählt, ja, wir sind da in guten Gesprächen mit einem Investor. Seitdem ist man weiterhin in sehr intensiven Gesprächen. Auch genau das hat wieder Hans-Peter Philiss uns auch gesagt.
Ja, wir haben ja in 2017 unsere Mitglieder mit überwältigender Mehrheit beschlossen, dass wir eben den Weg der Ausgliederung des Profibetriebes betreiben können, um die Voraussetzung zu schaffen, einen geeigneten Investor zu bekommen. Wir sind nach wie vor da fest von überzeugt, dass wir, wenn der Investor zu uns passt, diesen Weg gehen müssen und gehen werden, um eben wettbewerbsfähiger zu werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dieser Prozess läuft jetzt seit geraumer Zeit. Aber ich kann auch hier nochmal wiederholen, das, was wir auch unseren Mitgliedern immer wieder, auch unseren Fans immer wieder gesagt haben, dieser Investor muss zu uns passen. Es gab viele, viele Anfragen, aber das darf ich ja hier sagen, diese Investoren, die sich für den VfL Bochum interessiert haben, die hätten zu uns, zu unserer DNA nicht gepasst. Wir sind aber in weiteren Gesprächen. Aber wie gesagt, wir nehmen uns die notwendige Zeit dafür, denn wir haben nur einen Schuss und der muss sitzen. Das ist ein Partner, ein langjähriger und langfristiger Partner. Und deswegen nehmen wir uns alle Zeit der Welt, um diese Entscheidung dann zu treffen.
Ja, die große Frage ist dann natürlich, aber was wäre es denn für ein Investor, der zum VfL Bochum passt? Also ich meine, klar, wenn Ponomarev anruft, würde ich als VfL Bochum auch nicht drangehen. Aber was könnte es denn für jemand sein, der den VfL da unterstützen kann?
Ja, das finde ich auch sehr spannend. Ich finde es ja erstmal vertrauenserweckend, dass Hans-Peter Willis sagt, es gab viele Angebote und von denen haben sie einige abgelehnt. Oder bisher alle, ne? Und weil Sie haben sich ja vorgestellt, dass der Investor, der kommt, also es geht ja um 20% der Anteile, sozusagen Lust hat auf das Projekt VfL Bochum, auf die Tradition, sich aber nicht zu stark in dieses Geschäft einmischt, in das Alltagsgeschäft. Und so jemanden zu finden, der also bereit ist, sehr, sehr viel Geld zu investieren, der aber dann trotzdem die Verantwortung oder das Vertrauen in die Hände anderer legt und sagt, ihr macht das gut mit meinem Geld, ist wahrscheinlich durchaus schwer zu finden. Ne? Wenn ich ein Investor wäre, würde ich natürlich auch mitwirken wollen. Ne? Und wie dieser Einfluss dann aussieht, ja, das wird auch eine Gratwanderung natürlich. Ne? Weil gerade der VfL Bochum wirbt ja auch jetzt noch verstärkt durch den Bundesliga-Aufstieg damit, dass er ein Traditionsverein ist, dass er nah bei den Fans ist. Und da muss man natürlich sehr vorsichtig mit Investoren sein. Genauso wie das Beispiel Ponomarev jetzt zeigt. Ne? Das ist das rote Tuch, das darf nicht passieren. So jemand, der so auftritt, Den möchte man wahrscheinlich nicht im VfL Bochum im Verein haben. Und das ist auch eine schwierige Suche, denke ich.
Die offenbar dann auch noch immer weitergeht. Dann würde ich sagen, gucken wir aufs Tagesgeschehen, denn es rollt ja ab heute schon der Ball in der zweiten Fußball-Bundesliga. Der FC Schalke 04 empfängt den Hamburger SV und ich meine, vielleicht bin ich da etwas befangen, weil ich mir natürlich als Schalke-Kommentator wünsche, dass ich dann in der nächsten Saison wieder in der ersten Liga kommentieren werde. Aber für mich hat Schalke eine Aufstiegsmannschaft. Die haben sich jetzt mit Dominik Drexler nochmal jemand fürs offensive Mittelfeld geholt, mit Bülter vorne im Sturm, mit Terodde, mit Latza, mit Palsson. Das sind natürlich alles Spieler. Das ist für die zweite Liga schon richtig, richtig stark, meines Erachtens. Das ist so eine richtige Mannschaft, die aufsteigen kann. Und dann musst du aber in der ersten Liga, müsstest du dann wieder einen kompletten Neuanfang so ein bisschen machen. Wie seht ihr das? Bin ich dazu befangen?
Ja, mal schauen. waren sicherlich nicht so schlecht, die Transfers. Ich finde, das ist noch sehr schwierig, es vernünftig zu beurteilen, wie stark dann Schalke tatsächlich sein wird nach dieser katastrophalen Saison. Man geht jetzt wieder mit einem ja irgendwo schon auch angeschlagenen Trainer in die Saison. Alles muss sich noch finden. Also ich finde, ja, auch in eine sehr komplizierte zweite Liga, die ja sowieso immer sehr schwierig zu spielen ist, weil sie sehr eng ist, in der viele Spiele auch manchmal über Kampf entschieden werden. Das ist schon, ja, mal abwarten. Hinzu kommt die komplizierte Zuschauersituation, die ja so ein Verein auch immer belasten kann, weil man auch noch nicht weiß, mit wie vielen Fans man wirklich planen kann über die ganze Spielzeit. Ja, also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir uns wünschen, dass Schalke zurückkehrt, weil das natürlich ein Verein ist, der in die Bundesliga gehört. Wenn ich heute das Spiel Schalke gegen Hamburg sehe, dann denke ich mir, das muss natürlich in der Bundesliga stattfinden, so ein Spiel. Das sind zwei Clubs, die da reingehören. Ja, mal schauen. Also ich persönlich muss sagen, ich bin ja auch nicht so nah bei Schalke dran und habe jetzt auch wenig in der Vorbereitung wirklich gesehen. Ja, ich finde es sehr schwierig einzuschätzen, was dann da wirklich am Ende bei rumkommt. Ja.
Aber es ist ja erstmal gut, ja, viele Spieler zu holen, die auch Zweitliga-Erfahrung haben, weil die Liga, glaube ich, einfach ein bisschen anders tickt und funktioniert. Den täglichen Kampf in der zweiten Liga kennen, die in knappen Spielen genau diese Kampfeseinstellung auch an den Tag legen. Also ich glaube, das war ein nötiger Umbruch, der das richtige Ziel hat. Aber so ein Umbruch, man muss ja erstmal eine neue Mannschaft finden. Und das muss ja jetzt sich, das wird sich aber heute Abend schon zeigen, ob das funktioniert gegen Hamburger SV, ob die Mannschaft schon sich gefunden hat oder ob es noch Spiele braucht. Und in dieser knappen Liga hat man, glaube ich, nicht allzu viel Zeit, um sich zu finden. Gerade der FC Schalke nicht nach dem Abstieg. Der hat nicht so viel Zeit, sich zu finden.
Ja, absolut. Aber immerhin dann heute, und das hat Marian ja schon angesprochen, dann vor Zuschauern knapp 20.000 in der Veltins Arena. Ich glaube, das wird der Mannschaft verdammt gut tun. Denn es gibt, da haben wir auch mehrfach schon drüber gesprochen, glaube ich, wenige Vereine, die da wirklich so sehr von betroffen waren, keine Zuschauer im Stadion zu haben, wie Schalke. Und es gab natürlich dann jetzt auch nochmal den kleinen Knick in dieser Vorbereitung auf das Spiel, den Corona-Fall von Ralf Fährmann. Allerdings muss man da ja fast sagen, aus Schalker Sicht, das ist ja nochmal, ja, sind sie glimpflich davon gekommen. Es wurde einmal Nachmittagstraining abgesagt, aber ansonsten ging es ja jetzt halbwegs weiter. Okay, Ralf Fährmann steht nicht im Kasten heute. Aber ansonsten ist Schalke da ja noch, ja, gut weggekommen.
Ja, das darf man nicht vergessen. Das, ich höre im Hintergrund, ich weiß gar nicht, ob unsere Hörer das nachher auch hören werden. Ich glaube, ein LKW rangieren.
Ja, ich glaube auch, bei Marian ist es gerade etwas lauter.
Ich sitze eigentlich zwischen 5 bis 10 LKWs, um es genau zu sagen, die alle gerade geparkt haben.
Vielleicht kannst du mal einen Fahrer hinzuholen oder so. Dann können die Runde ein bisschen vergrößern.
Ja, Dominik, da wiederholt er vielleicht nochmal, was du gesagt hast, weil man konnte dich, glaube ich, wirklich nicht so gut verstehen.
Ja, die Corona-Sorgen, die bleiben ja weiterhin. Also das ist jetzt alles so ein bisschen Aufbruchstimmung, klar. Wir freuen uns auf Fußball und auf Zuschauer im Stadion. Es geht wieder so in eine Richtung, aber so etwas kann ja immer noch die Mannschaft arg durcheinander bringen. Ne? Und das ist noch lange nicht ausgestanden.
Ja, bester Beweis dafür ist dann in der dritten Liga der MSV Duisburg. Der hatte nämlich heute dann auch Auftaktspiel beim VfL Osnabrück. Allerdings beim MSV gab es schon 3 Corona-Fälle, dann gab es weitere PCR-Testungen, dann kam raus noch ein weiterer Spieler oder Betreuer, da rückt der MSV nicht so wirklich mit der Sprache raus. Namentlich genannt ist halt nur Aziz Bouadous, der an Corona erkrankt ist. Ich möchte das gar nicht irgendwie sonderlich werten, weil es sind ja auch alles Menschen, über die wir da reden. Aber Pavel Dotschev hat natürlich auch gesagt, der Trainer, man hat schon so ein bisschen gemerkt, dass es in der Mannschaft hier und da, der eine hat so ein bisschen schleifen lassen, was irgendwelche Hygienemaßnahmen und so angeht. Aber ist das nicht jetzt auch ein Beweis, dass es diese vermeintliche Blase, in der die Spieler ja eigentlich immer so sein sollen, um alles zu schützen, dass es die de facto gar nicht so wirklich gibt?
Ja, man muss ja wirklich vorsichtig sein, nicht, wenn man das einfach...
Ja.
Nein, also ich meine, die leben ja einfach, sind ja nicht auf Dauer abgeschottet. Also das Hygienekonzept sieht ja vor, dass man versucht, dass sich nicht auf einmal 10 Spieler innerhalb der Mannschaft anstecken. Das ist ja so der Hauptpunkt. Also, weil du ja während einer Saison, natürlich haben die Spieler auch ganz normale Familien, manche haben Kinder, Freunde, und so wie wir alle ist die Pandemie seit 1,5 Jahren am Laufen und da versucht natürlich jeder irgendwo seinen Weg mitzufinden und wird sich auch mal mit Freunden treffen, mit die Kinder in den Kindergarten bringen und so weiter. Also sprich, die haben ja auch alle, jeder Spieler hat ein ganz normales Privatleben und am Ende der Saison gab es mal diese Quarantänehotels, aber die gibt es ja nicht die ganze Saison. Also kann natürlich ja. Es immer mal passieren, dass sich ein Spieler ansteckt. Der Sinn des Hygienekonzepts ist ja quasi, wenn es das nicht geben würde, hätte man ja direkt wahrscheinlich 10 Ansteckungen, weil alle zusammen in der Kabine hocken. Und ja, da die Gefahr natürlich ganz groß ist, dass es zum Ausbruch kommt und einfach mal ja 3-4 Spieler ausfallen sozusagen. Genau, also sprich, natürlich gibt es diese Blase in dem Sinne nicht. Die Spieler sind natürlich angehalten, vorsichtig zu sein. Aber ich glaube, da geht es ihnen natürlich auch wie uns allen nach so einer langen Pandemiephase und jetzt vielleicht auch in einer Phase, in der es nach Besserung aussah, werden sie sich natürlich auch mal mit Freunden getroffen haben und so. Und natürlich kann das dann schief gehen, das ist klar. umso wichtiger sind die Impfungen, gerade auch für Vereine, damit man das möglichst verhindert. Und so nicht direkt wieder der Spielplan durchgewirbelt wird, weil gerade das würde ja jetzt auch, wenn man auf die DFL blickt, zweite und erste Liga, der Profifußball sehr gerne vermeiden, dass man Spielabsagen hat, Mannschaften wieder in Quarantäne müssen.
Ja, genau so ist es ja jetzt dann beim MSV Duisburg in der dritten Liga. Erster genau. Spieltag gegen den VfL Osnabrück jetzt schon abgesagt. Das erste Heimspiel gegen Havelse wird wohl auch der Corona-Thematik zum Opfer fallen. Das ist natürlich ein Saisonstart, den kannst du ja jetzt schon fast vergessen. Also du bereitest dich vor, musst jetzt 2 Wochen mehr oder weniger in Quarantäne. Du hast beim MSV noch Spieler wie Fälscher oder Ademi, die halt genesen sind, die eigentlich ganz normal trainieren dürften. Können das ja auch nicht alleine machen. Also das ist natürlich ein Saisonstart, ob das jetzt beim MSV ist oder wo auch immer, den du ja komplett in eine Tonne kloppen kannst, oder?
Absolut. Da werden sich die Verantwortlichen auch gerade sicherlich fragen und darüber stundenlang nachdenken, was läuft da eigentlich falsch, weil beim MSV ist es halt nicht das erste Mal passiert. Die sind ja schon stark gebeutelt gewesen in der letzten Saison. Die haben ihre Erfahrungen gemacht und wenn jetzt, ja, ich weiß zum Beispiel nicht, wie das bei den Impfungen aussieht beim MSV. Also wenn der Großteil der Spieler geimpft ist, dann dürfte das ja auch bedeuten, dass der Großteil der Spieler nicht in Quarantäne muss, ne, meines Wissens. Und dass dann immer noch ein Kader zur Verfügung steht im Spiel, den man auffliegen kann.
Also nach meinen Informationen ist es so, dass der MSV ein Impfangebot gemacht hat, das auch nicht alle wohl angenommen haben jetzt erstmal. Und dass halt viele noch nicht durchgeimpft sind, also dass da noch die zweite Spritze sozusagen
steht. Okay, ja. Noch ein bisschen Zeit braucht, ja. Aber auf jeden Fall müssen Sie sich natürlich fragen, also man kann das ja nicht beurteilen, weil man nie genau weiß, wie sich das dann ausgebreitet hat. Aber die Häufigkeit ist halt schon jetzt da und gerade Dotschev wird sich wahrscheinlich am meisten ärgern, weil er eben große Ziele dieser Saison hat. Das wieder gut zu machen aus der letzten Saison und das jetzt wieder mit wochenlangem Rückstand in die neue Saison starten muss.
Dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle fast die Runde, sind aber jetzt dann doch nach langer Zeit mal wieder beim Tippen und schauen, was der FC Schalke 04 heute Abend gegen den HSV macht. Mariam, was ist dein Tipp?
2-0 HSV, tut mir leid, Schalke-Fans. Ich glaube, es geht direkt.
Dominik?
Gut los.
Ich glaube an die Magie der Fans, 3-1.
Also ich bin natürlich auch auf Schalker Seite. Also ich glaube, das gibt, Dominik, du hast 3-1 gesagt?
Genau.
Da schließe ich mich dann einfach an. Ich glaube schon, dass das Schalke da heute gut loslegen wird und dann ein 3-1 Heimsieg einfahren wird. Dann Marian, dir weiterhin gute Fahrt.
Dankeschön.
Komm gut an. Dominik, auch dir vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und wenn ihr da draußen gerne natürlich noch Fragen, Anregungen habt, dann schickt uns gerne eine E-Mail. hallo@fußball-insight.com oder schaut in die Shownotes. Da gibt es auch eine Handynummer für WhatsApp-Nachrichten. Da könnt ihr uns auch WhatsApp-Sprachnachrichten natürlich schicken. Und ansonsten sage ich dann, hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen. Wir werden blöde Antworten geben.
Fußball Insight.
Alles bla 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 ist das.
Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.